Grüß Gott Ihnen allen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol. Schön, dass Sie alle wieder mit dabei sind, wenn wir heute unseren Grundkurs Philosophie fortsetzen. Derzeit geht's in unserem Grundkurs Philosophie richtig zur Sache, kann man sagen. Wie viel und wie sehr Philosophie gerade auch mit dem ganz alltäglichen Leben zu tun hat, naja, das haben wir von Anfang an in diesem Grundkurs zu mancher Überraschung sehen dürfen. Seit einiger Zeit sitzen wir aber, wenn man es so formulieren darf, in dem richtigen Epizentrum des Philosophischen. Seit wir nämlich bei einem außergewöhnlichen Mann aus Trier angekommen waren, der mit seiner Philosophie ins Schwarze des 19. Jahrhunderts traf. Und ja, dieser Volltreffer löste eine Lawine los, die auch das 20. Jahrhundert dann konsequent in alle Richtungen erschütterte. Und, auch wenn es nicht mehr so offensichtlich und wuchtig daherkommt, diese Lawine ist immer noch in Bewegung. So haben wir in den beiden vergangenen Folgen zunächst die höchst einflussreiche Philosophie des sogenannten Neomarxismus in seiner Frankfurter Gestalt betrachtet, mit einem ganz kurzen Seitenblick nach Leipzig und San Diego, und dann in der vergangenen Folge mal geschaut, ja, was hat denn das eigentlich für eine Wirkungsgeschichte gehabt, und da sind wir richtig in das Politische hineingeraten. Heute wollen wir die Betrachtung zu diesen Bewegungen, diesen philosophischen Strömungen und Denkrichtungen fortsetzen, wie sich das vor allen Dingen dann in das Politische hinein auswirkt. Und unser heutiger Referent ist wieder Dr. Peter Egger aus Südtirol. Er ist uns nun telefonisch in Brixen zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend, Dr. Egger.
Grüß Gott, Herr Dornib.
Guten Abend, Dr. Egger. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen wieder für den Grundkurs Philosophie. Jetzt freuen wir uns zunächst auf Ihre Ausführungen, Dr. Egger, und freuen uns vor allem, dass wir diese Sendung wie immer mit einem Gebet beginnen dürfen.
Liebe Hörerinnen und Hörer im ganzen deutschen Sprachraum, ich begrüße Sie auch meinerseits sehr, sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung. Und ich freue mich, dass wir Gelegenheit haben, einige Dinge aus der moderneren Philosophie gemeinsam zu betrachten. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, möchte ich Sie bitten, dass wir, wie angekündigt, ein Gebet miteinander sprechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist, und alles wird neu geschaffen, und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wollen wir uns auch an die Mutter Gottes wenden und sie bitten, dass sie für uns Fürsprache einlegt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und dann wollen wir uns auch an die Engel wenden und sie um ihr Geleit bitten. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer letzten Sendung haben wir uns der Ideologie und der Philosophie der Grünen zugewendet. Und da haben wir zunächst einmal erfahren, dass sie sich bei der grünen Philosophie in erster Linie um eine Kritik an der derzeitigen technischen Zivilisation handelt. Die Grünen hatten ein sehr feines Gespür dafür, dass unsere technische und auch kapitalistische Gesellschaft sich mehr und mehr in eine Richtung entwickelt hatte, in der das Menschliche zu kurz gekommen ist. Und die Grünen weisen uns zunächst einmal auf alle möglichen Fehlentwicklungen in dieser Gesellschaft hin. Und sie versuchen dann, eine Korrektur vorzuschlagen, um diese Gesellschaft in einer gewissen Weise wieder auf das Menschliche einzuschwören. Das ist das große Ziel dieser Bewegung. Es ist nun sehr spannend, zunächst einmal diese Analyse von Seiten der Grünen kennenzulernen. Und es regt auch vieles von der grünen Philosophie an, kritisch über diese Gesellschaft nachzudenken. Es ist dann aber auch sehr interessant, einmal zu hören, welche Vorschläge die Grünen unterbreiten, um diese Gesellschaft zu verändern. Und da braucht man dann eben auch wieder ein kritisches Denken, damit man diese kritischen Grünen unter eine kritische Lupe nimmt. Wir haben das letzte Mal davon gehört, wie die Grünen zunächst einmal das Menschenbild der rein materialistisch-kapitalistischen Gesellschaft untersuchen. Und wie sie sagen, dass dieser technisch-wissenschaftliche Mensch einen großen Teil des Menschen vernachlässigt, nämlich den ganzen Bereich der Gefühle. Dass das Menschliche dabei zu kurz kommt, weil man einfach nur mehr wissenschaftlich, technisch denkt und handelt. Die Grünen haben dann auch festgestellt, dass diese technisch oder technokratische Gesellschaft die Natur in Frage stellt und dass man sozusagen gar kein Gefühl und gar kein Gespür mehr für die Natur hat und auch gar nicht merkt, dass man durch ein einseitiges wirtschaftliches und technisches Handeln die Natur in Frage stellt und zerstört. Und dabei sollte uns doch bewusst sein, dass wir alle von dieser Natur abhängig sind. Und die Grünen erinnern uns daran, dass sozusagen das Verhältnis zur Natur wieder hergestellt werden muss. Sie vertreten also ein ökologisches Anliegen. Die Grünen haben dann auch noch versucht, den Fortschritt einer genaueren Untersuchung zu unterziehen und haben festgestellt, dass der Fortschritt, der von der technisch ökonomischen Gesellschaft vertreten wird, auch wieder sehr einseitig ist. Es geht um den technischen Fortschritt, es geht um den wirtschaftlichen Fortschritt, es geht um das Wachstum, es geht um neue Erfindungen, es geht also im Grunde genommen immer nur um Sachen, um Dinge und dabei kommt der Mensch zu kurz. Und wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir sagen, dass bei dieser Kritik der Grünen einiges dabei ist. Es ist tatsächlich so, dass man den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit sehen muss. Und es ist tatsächlich so, dass wir das eingebettete Wissen des Menschen in die Natur uns wieder aneignen müssen. Und es ist tatsächlich so, dass es oft einen einseitigen Fortschritt gibt, der sich ab einem gewissen Punkt gegen den Menschen wendet. Nun, heute geht es wieder um einen weiteren kritischen Punkt, und zwar um den Materialismus. Die Grünen stellen fest, dass die bürgerlich-kapitalistische ökonomische Gesellschaft von einem starken Materialismus geprägt ist. Die Grünen setzen sich sehr intensiv mit diesem Problem auseinander. Und sie fragen sich, woher eigentlich dieser Materialismus kommt. Und da möchte ich nun wieder aus einem Buch zitieren, das bereits vor einigen Jahren erschienen ist und das damals großes Aufsehen erregt hat. Und zwar handelt es sich hier um ein Buch von Maren Griesebach, in der sie als grüne Vordenkerin verschiedenste Anliegen der Grünen in einer sehr beherzten Weise vertritt. Der Titel dieses Buches lautet »Philosophie der Grünen« von Maren Griesebach. Manon Maren Griesebach. Und diese Dame, die also sehr engagiert ihren Standpunkt vertritt, schreibt in diesem Buch über den Materialismus folgende Zeilen. Der in sozialistischen und kapitalistischen Systemen fast gleicherweise angeregte maximale Konsum als Verheißer des Lebensglücks erregt Abscheu und führt uns hoffentlich zu kontrolliertem Abbau der Produktion unnützer Konsumgüter. Maren Griesebach weist also darauf hin, dass man sowohl im Kapitalismus als auch im Sozialismus immer wieder von einem maximalen Konsum spricht und dass das gewissermaßen die Garantie für das Lebensglück sei. Und da sagt nun diese Dame, dass eine solche Ansicht eigentlich Abscheu in uns erregen sollte und dass wir zu einem kontrollierten Abbau der Produktion von unnützen Konsumgütern gelangen sollten. Und dann schreibt die Dame weiter, dass die Sachenwelt die Menschenwelt verdrängt, das empfindet jeder. Und wir treffen eine ganze Reihe von Grünen, die ihr Hab und Gut so weit wie möglich reduzieren, Sachen weggeben, weniges um sich sehen mögen, Selbstgemachtes, in der Herstellung Nachvollziehbares, dem Herzen mehr verpflichtet als dem Geldbeutel. Also hier wird deutlich gesagt, dass die Sachen nicht vor den Menschen kommen dürfen. Und dass aus diesem Grund eine ganze Reihe von Grünen bereit seien, ihr Hab und Gut so weit wie möglich zu reduzieren. Sie sind bereit, Sachen wegzugeben und sie wollen mit weniger auskommen. Und dabei soll auch viel Selbstgemachtes sein. Und man sei dem Herzen mehr verpflichtet als dem Geldbeutel. Das sind markante Aussagen. Und es wird hier gesagt, wir müssen wieder das Menschliche in den Mittelpunkt stellen und nicht die Sachen. Die Grünen behaupten dann von sich, dass sie Geld und Reichtum ablehnen würden. Bei Maren Griesebach heißt es, Grüne drängen nicht nach Geld. Im Gegenteil, Finanz- und Geschäftsbetrieb erregt eher Ekel. Ihre Sucht ist nicht die von Reichtum und Luxus. Die Grünen erklären, dass sie Anhänger des einfachen Lebens seien. Selbstgestrickte Pullover, Sandalen aus Leinen oder Rohleder. Selbst die Politiker der Grünen wollten sich um Sparsamkeit bemühen. Bei den Politikern gilt wie rundum in der Partei das Prinzip der Sparsamkeit. Sie beschränken sich auf ein Minimaleinkommen, geben das Übrige an einen Ökofonds, also an einen Fonds für Umweltschutz oder sonst für andere nötige Parteiarbeit. So klingen also die Ideale einer jungen grünen Politikerin. Sie tritt dafür ein, dass man sparen soll. Sie tritt dafür ein, dass man ein einfaches Leben führen soll. Und sie tritt dafür ein, dass auch die Politiker sich daran zu halten hätten. Bemerkenswert. Wir müssen uns jetzt einmal vorstellen, dass hier eine Frau spricht, die wirklich merkt, dass eine Konsumgesellschaft und eine materialistische Gesellschaft den Menschen erstickt. Und nun setzt sie den Hebel an und sagt, unser Leben muss einfacher werden. Wir brauchen nicht so viel. Und dann zitiert sie Karl Marx und sagt, wir haben inzwischen verinnerlicht, was bereits Karl Marx gesagt hat. Alles, was dir die Wirtschaft an Leben nimmt und alles, was sie dir an Menschlichkeit nimmt, das alles ersetzt sie dir in Geld und Reichtum. Was hat Karl Marx mit diesen Worten zum Ausdruck gebracht? Er hat gesagt, die Wirtschaft greift so sehr nach dem Menschen, dass sie ihm gewissermaßen das Leben nimmt und das Menschliche nimmt, und das alles bekommst du dann in der Form von Geld und Reichtum zurück. Eine berühmte Überlegung von Karl Marx. Und das macht sich hier diese grüne Denkerin zu eigen. Mit dieser Absage an den Materialismus verbinden die Grünen auch eine Solidaritätserklärung für die Armen. Wir lesen hier bei Maren Griesebach: Auch daher unser Kampf für die dritte Welt, für die Hungernden und Erkrankten dort, für die Bewohner in den Elendsvierteln von Manila, New York und Mexico City, genauso wie für die afrikanischen und südamerikanischen Armen. Unser Verkauf von Jute-Taschen zum Beispiel, die in Peru von den Ärmsten hergestellt werden, ist gleichzeitig Ausdruck unseres Hasses gegen die Umweltzerstörung wie auch unserer Liebe zu diesen von schlauen Geldjägern unterjochten. Von der Unterstützung vieler Dritte-Welt-Läden bis zur neu konzipierten Entwicklungspolitik folgen die Grünen dem weit verzweigten Anti-Luxus-Gefühl, dem sich Menschenliebe und Gerechtigkeitsempfinden einverleiben. Also wird hier noch ein weiterer Schritt gesetzt und man sagt, es geht nicht nur darum, dass wir selbst ein einfacheres Leben führen, sondern dass wir uns auch mit den Armen solidarisieren. Wir müssen uns einsetzen für die Menschen in der dritten Welt. Und hier wird auf die berühmten dritte Weltläden, heute nennt man sie eine Weltläden, hingewiesen, die Produkte aus den Ländern der dritten Welt verkaufen, um auch diesen Menschen eine Chance zu geben. Wir sehen also hier eine klare Absage an den Materialismus. Es wird hier ein einfaches Leben vorgeschlagen und es wird hier zur Solidarität mit den armen Menschen in der dritten Welt aufgerufen. Soweit die Ideale, soweit das Programm dieser grünen Ideologen. Ja, ich glaube, dass wir inzwischen ein bisschen Musik einschalten und dann geht es wieder weiter. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun mit einem weiteren kritischen Punkt oder mit einer weiteren Kritik der Grünen befassen. Und zwar geht es diesmal um eine kritische Analyse der Arbeit von Seiten der Grünen. Wie betrachten die Grünen die Arbeit in einer kapitalistischen Wirtschaft? Die Grünen sind der Ansicht, dass in unserer Gesellschaft die Bedeutung der Arbeit neu überdacht werden müsse. Überlieferung und Erziehung haben die Menschen gelehrt, dass der Wert der Menschen in der Arbeit liegt. Und es sei vor allem die Pflicht zur Arbeit, wonach jeder Mensch zu beurteilen und auch zu behandeln sei. Es wird also hier gesagt, dass man den Menschen nach seiner Arbeitsleistung beurteilt und nach seinem Pflichtbewusstsein bei der Arbeit. Vom Mittelalter in die Renaissance bis ins 19. Jahrhundert braust ein einziger Siegeszug der Arbeit. Die preußische Arbeitsmoral tönt davon, aber auch die aufsteigende kapitalistische Wirtschaft stimmt glücklich in diese Auffassung der Arbeit ein und, wenn auch zu ganz anderen Zielen, die hohe Arbeitsmoral des Sozialismus. Die Grünen sagen also, dass bereits vom Mittelalter an immer mehr die Arbeit in den Mittelpunkt der Gesellschaft rückt, In der Renaissance, in der Neuzeit geht das los bis herauf ins 19. Jahrhundert und alle sind sich einig, der Kapitalismus, aber auch der Sozialismus, die Arbeit ist das Zentrum des menschlichen Lebens. Und die Arbeit wird damit gewissermaßen das Entscheidende des Menschen, sie wird zu seinem eigentlichen Wesen. Und das Ergebnis einer solchen Sicht ist der berühmte Homo Faber. Das ist ein lateinischer Ausdruck und der besagt, dass der Mensch ein Mensch ist, der ständig etwas macht. Homo Faber, der fabrizierende Mensch, der arbeitende Mensch, der machende Mensch. Also im Machen, im Arbeiten besteht das Menschsein. Der berühmte Homo Faber. Und nun kommt die Kritik der Grünen. Doch seit der Mitte des 20. Jahrhunderts wird der Einbruch in diese übersteigerte Arbeitsmoral geprobt. Das Ziel dieser Bewegung ist es, die geistigen Grundlagen dieser bisher einzig gültigen Arbeitsgesellschaft anzuknacksen. Und freies Glück, bloßes Fühlen und Empfinden, künstlerisches Tun, alle diese vom Standpunkt des Geldes aus als nutzlos betrachteten Tätigkeiten in ihre alten Rechte wieder einzusetzen. Wenn wir das noch ein bisschen kommentieren wollen, die Grünen sagen also Folgendes, dass man allmählich erkannt hat, dass diese Arbeitswütigkeit, die der Homo Faber entwickelt hat, doch nicht das ganze Menschsein sein kann. Der Homo Faber hat bestimmt Großartiges geleistet und wir verdanken ihm eine fantastische Zivilisation, die ohne die Arbeit von vielen Millionen Menschen nie hätte geschaffen werden können. Aber, sagen nun die Grünen, ist das wirklich alles? Gibt es neben der Arbeit nicht auch noch andere Formen des Menschseins und der menschlichen Verwirklichung? Alle diese Dinge, die im Grunde genommen kein Geld hereinbringen. Das sind Formen des Menschseins, für die man keine Bezahlung bekommt. Und die sind für den Homo Faber eigentlich unnützlich. Weil der Homo Faber sieht das menschliche Leben in der Arbeit und auch in einer entsprechenden Bezahlung. Er arbeitet für Geld. Und nun sagen die Grünen, es muss doch möglich sein, auch das eigene Menschsein zu verwirklichen, indem man einmal nicht arbeitet, indem man einmal nicht an das Geld denkt, das man dafür bekommen könnte. Dass man irgendetwas tut, das nicht mit Geld verbunden ist. An die Stelle eines ewig rastlosen Tätigseins soll eine Kultur der Ruhe, des Gewährenlassens, des friedlichen Betrachtens treten. Das altmodische Wort der Muse kann wieder eine neue Bedeutung bekommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist auch einmal recht interessant, dass man darüber nachdenkt. Die Grünen kritisieren also diese einseitige Sicht der Arbeit. Sie kritisieren den Homo Faber, der nur tätig ist, der nur arbeiten kann und dabei ständig auch an das Geld denkt, das er verdient. Und es ist tatsächlich so, es gibt viele Menschen, denen geht es schlecht, wenn sie nicht irgendetwas tun können. Sie sind ständig rastlos tätig, aber gleichzeitig finden sie nicht zu sich selbst. Sie finden nicht zur Ruhe. Sie hören ihre eigene Seele nicht mehr. Sie sind nicht mehr imstande, einmal tief durchzuatmen. Das wird uns hier von den Grünen gesagt. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Die Menschen sollten lernen, die vielen Angebote zu nützen, die ihnen durch die verschiedensten Freizeitvereine offenstehen. Da können die Mitglieder selbst entscheiden, selbst verwalten, In kleinen Gruppen kommt keine Isolation auf. Die Arbeitsfreiheit wird so durch die Pflege aller Kräfte des Menschen neu aufgefasst. Es kommt also dazu, dass man entdeckt, dass es im Menschen auch noch Bereiche gibt, die nicht von der Arbeit bestimmt sein dürfen. Also hier geht es jetzt nicht mehr nur um Leistung. Hier geht es nicht nur um Produktion. Hier geht es nicht nur um Geld. Hier geht es nicht nur um einen ständigen technischen, materialistischen Fortschritt, sondern hier kann man auch einmal innehalten. Hier kann man verweilen. Hier kann man atmen. Die Grünen sind der Meinung, dass diese neue Sicht der Arbeit und der Freizeit unbedingt notwendig sei. Und sie sind auch der Meinung, dass man das verwirklichen kann. Die neuen Maschinen, die abnehmende Arbeitsmenge sowie ökologische Überlegungen müssten zwangsläufig zu einer gewandelten Sicht der Arbeit führen. Trotzdem sind die Grünen davon überzeugt, dass auch mit weniger Arbeit alle Menschen versorgt werden können. Sie glauben, dass Arbeitsteilung und Arbeitszeitverkürzung sowie die Schaffung von ökologischen Arbeitsplätzen, sie sind der Ansicht, dass der technische Fortschritt dazu führen müsste, dass der Mensch mit weniger Arbeit trotzdem gut leben kann. Das ist ja die große Frage. Wir alle spüren ja heute, dass wir diesen Wohlstand, den wir noch genießen dürfen, nur mit einer sehr, sehr harten Arbeit erwerben. Und es ist heute so, dass jeder, der noch einen Arbeitsplatz hat, 120%ig sich einsetzen muss, damit er diesen Arbeitsplatz behält. Und wir spüren, dass dieses ständige Wachstum mit einem hohen menschlichen Preis zu bezahlen ist. Und da rufen uns die Grünen zu und sagen, wie wäre es, wenn wir weniger Ansprüche hätten, wenn wir solidarischer wären, dann könnte man doch auch mit weniger Arbeit das Leben gestalten. Da ist sicherlich etwas dahinter. Es ist natürlich immer die große Frage, ob diese Ideale zu verwirklichen sind oder inwiefern es sich dabei um Utopien handelt. Aber hier kommt von Seiten der Grünen sicherlich ein mächtiger Anstoß, der zum Nachdenken anregt. Wir müssen ganz offen sagen, diese Dinge, die ich Ihnen hier jetzt vorgeschlagen habe, die kommen aus der Anfangszeit der Grünen. Und wir werden dann eben auch überlegen müssen, wie weit es den Grünen gelungen ist, das tatsächlich zu verwirklichen. Da ergibt sich ja auch manche Parallele zur Bewegung der 68er. Auch dort ist man ja mit großen Idealen angetreten und zum Schluss hat sich das Ganze weitgehend als eine Utopie entpuppt. Das haben wir ja bei der Betrachtung des Neomarxismus feststellen müssen. Aber es ist trotzdem immer wieder gut, wenn man sich die Frage stellt, mit welchen Vorstellungen sind denn diese Menschen angetreten? Was wollten sie denn erreichen? Und dann kann man feststellen, was hat davon wirklich auf die Dauer etwas gebracht? Und wo waren diese Ideen einfach nicht zu verwirklichen? Nun hören wir wieder ein bisschen Musik und dann wollen wir noch eine dritte kleine Einheit vortragen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Wir wollen uns an einem weiteren Punkt im Programm der Grünen zuwenden. Und da stoßen wir auch noch einmal auf eine sehr kritische Analyse, und zwar im Hinblick auf den Menschen als Individuum. Die Grünen werfen unserer Gesellschaft auch einen übertriebenen Individualismus vor. Maren Griesebach schreibt: Wir sind belastet mit der Tradition des Ich-Kultes, der den Einzelmenschen in den letzten 400 Jahren zum Super-Ich erzogen hat. Der Egozentrismus, also dass das Ich im Mittelpunkt steht, und der Egoismus sind so mächtig geworden, dass sie auch einem starken Gemeinschaftswillen erheblichen Widerstand entgegensetzen. Die Grünen weisen darauf hin, dass es seit der Neuzeit zur Entwicklung einer übertriebenen Selbsteinschätzung des Menschen gekommen sei. Und dass man heute sogar einen selbstmörderischen Größenwahnsinn des Menschen beobachten könne. Das Ergebnis dieser Entwicklung war schließlich eine narzisstische Lebenstechnik, die in der Selbstverliebtheit und in der Selbstbespiegelung ihre höchste Erfüllung gefunden hat. Die Grünen weisen also darauf hin, dass der Mensch das eigene Ich immer mehr in den Mittelpunkt gestellt hat und dass er dabei regelrecht größenwahnsinnig geworden sei. Der Mensch sei in sich selbst verliebt und er könne nur mehr um sich selber greifen und er ist sein eigener Götze. Diese Philosophie des Ich-Kultes ist aus grüner Sicht heute nicht mehr tragbar. Die Grünen stellen fest, dass der Einzelne an seinem ausschließlichen Ich zugrunde geht. Und deshalb müssen alle wegen der schmerzlichen Isolation und wegen des übertriebenen Individualismus herunter von der Überschätzung des eigenen Ich. Wir müssen wieder lernen, wir zu sagen. Und bei den Verhältnissen zur Natur, zum Ganzen, zum Lebendigen, müssen wir wieder lernen, von der Überschätzung des eigenen Ichs und der eigenen Ansprüche zur Anerkennung unserer Abhängigkeit von der Natur und von den anderen Menschen zurückzufinden. Die Grünen schlagen also vor, dass es einen Abschied von diesem Ich-Kult braucht und dass der Mensch wieder lernen muss, in einer Gemeinschaft zu leben. Und er muss auch lernen, mit der Natur zusammenzuleben. Er kann nicht die anderen Menschen und die Natur seinem eigenen Ich unterwerfen. Und da beginnt nun die grüne Sicht der Dinge. Die Grünen schlagen vor, dass man versuchen müsse, den Menschen wieder zu einem Gemeinschaftswesen zu erziehen. Und da sagt noch einmal Maren Griesebach: Ein Ich ohne Gemeinschaft ist haltlos. Und eine Gemeinschaft ohne wirkliche Iche ist leer. Es braucht also wieder eine Gemeinschaft. Das klingt auf den ersten Blick recht gut. Aber nun kommt die Frage, wie sich das verwirklichen lässt. Wie versuchen nun die Grünen, dieses ideale Verhältnis zwischen Ich und Gemeinschaft zu erreichen? Sie greifen dabei auf neomarxistische Theorien zurück und versuchen, die Kinder aus jenen natürlichen Beziehungen der Familie herauszulösen, um sie in ein Kollektiv einzuordnen. Was ist nun ein Kollektiv? Am besten versteht man das daran, dass man sich einmal die Frage stellt, was ist denn eigentlich eine Gemeinschaft? Eine Gemeinschaft ist eine Verbindung von freien Personen, die sich freiwillig zusammenschließen und wo der Einzelne sich in die Gemeinschaft einordnet. Beim Kollektiv schaut das etwas anders aus. Beim Kollektiv geht es darum, dass sich einzelne Menschen einer Gruppe unterordnen müssen. Und dabei bestimmt die Gruppe, was mit dem Einzelnen zu geschehen hat. Also die Gemeinschaft ist ein Zusammenschluss von freien Personen auf einer freiwilligen Ebene. Und es kommt zur Einordnung der Einzelnen in die Gemeinschaft. Beim Kollektiv geht es darum, dass einzelne Personen in eine Gruppe eingegliedert werden und die schließlich dann auch zu einer oft weitgehenden Aufhebung der Einzelperson führt. Und hier geht es nun darum, dass man versucht, eine kollektivistische Erziehung anzustreben, um damit die Entstehung des Individualismus zu unterbinden. Und da können wir nun beobachten, dass an die Stelle der Familie die Beeinflussung durch die Gesellschaft tritt und dass die Gesellschaft durch ihre verschiedenen Institutionen die Kinder erzieht. Hier kommt es nun auch zur ideologischen und zur gruppendynamischen Steuerung. Der Einzelne wird nicht mehr als freie Persönlichkeit betrachtet, sondern als ein Teil der Gruppe, der er sich unterzuordnen hat. Und er hat den Gesetzen der Gruppe zu entsprechen. Es ist damit auch ein Verlust der eigenen Persönlichkeit gegeben. Dieses neomarxistische Ideal ist bei den Grünen immer wieder anzutreffen. Die Zusammengehörigkeit ist stärker als das Ich, das sich entfalten möchte. Und nach dieser Auffassung geht es also darum, dass alles von der kollektiven Gestaltung der Gesellschaft bestimmt werden muss. Und hier gibt es natürlich jetzt Bedenken. Man versteht, dass es eine Bekämpfung des Egoismus braucht. Und wir müssen zugeben, dass der Ich-Kult in unserer Gesellschaft oft sehr stark entwickelt ist. Aber ist es nun richtig, dass man sagt, der Mensch muss in eine Gruppe eingefügt werden und die dann mit ihren Regeln bestimmt, was der Einzelne im Rahmen des Kollektivs sein darf? Hier hat, das muss man ganz offen sagen, die christliche Philosophie einen ganz anderen Ansatz. Die christliche Philosophie kritisiert auch den Individualismus und sagt, es darf nicht sein, dass der Einzelne durch seinen Egoismus die Gemeinschaft ausnützt und dass er sich gegen die Gemeinschaft stellt. Aber die Antwort auf diese Entwicklung ist nicht die Kollektivierung des Menschen, sondern die Erziehung zur Gemeinschaftsfähigkeit. Und was bedeutet denn das? Das bedeutet, dass der Einzelne freiwillig in einer Gemeinschaft steht, dass er die anderen als gleichberechtigte Partner ansieht und dass er freiwillig seine Begabungen, seine Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinschaft stellt. Aber er gibt deswegen seine Einzelpersönlichkeit nicht auf, Er wird nicht zum Teil eines Kollektivs, er bleibt eine eigenständige, freie Persönlichkeit, die aber in der Gemeinschaft steht und die Rechte der anderen respektiert und seine Fähigkeiten dieser Gemeinschaft zur Verfügung stellt. Das ist etwas ganz anderes. Wir müssten verstehen, dass es nicht nur diese zwei Extreme gibt, entweder den Individualismus oder den Egoismus auf der einen Seite und das Kollektiv auf der anderen Seite. Nein! Es geht darum, dass wir auf der einen Seite die freie Persönlichkeit haben, ein eigenständiges Wesen, die aber in Beziehung tritt zu den anderen und sich einordnet in eine Gemeinschaft und dieser Gemeinschaft dient und dadurch aber gleichzeitig sich als Einzelperson auch entfaltet und eine Einzelperson bleibt. Damit haben wir auf der einen Seite den einzelnen Menschen gerettet und auf der anderen Seite haben wir aber auch eine Gemeinschaft, die lebensfähig ist. Das ist die christliche Antwort. Also nicht Individualismus oder Kollektivismus, sondern Person und Gemeinschaft. Wenn hier die natürlichen Beziehungen, wenn hier auch die Aufgaben der Familien in Frage gestellt werden, wenn hier der Staat das übernimmt und der Mensch letztlich wieder nach staatlichen, zentralistischen Vorstellungen erzogen wird, was wird denn das für ein Mensch?
Grundkurs Philosophie in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Wieder mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Herzlichen Dank, Dr. Egger, für Ihre Ausführungen. Wir dürfen bereits eine erste Anruferin in der Leitung begrüßen. Es ist Frau Piron aus dem Saarland. Grüß Gott, guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Dr. Egger. Also ich bin genau Ihrer Meinung, dass mit dem der Individual das Ich-Bezogene, was die Grüne nicht befürworte, ist schon verkehrt. Aber das andere, was sie jetzt befürworte, mit dass der Einzelne in eine Gruppe halt rein gezwungen wird, so wie es halt eben gehandhabt wird, jetzt mit der ganzen, die Kinder in die Kinderkrippe machen. Die Kinder von als Baby ab schon in die Kinderkrippe, das tut mir im Herzen weh. Dass die Familie so auseinandergerissen wird. Die Familie ist die kleinste Gemeinschaft und die müsste doch zusammengehalten werden. Und da müsste es gelernt werden, dass wird normalerweise auch dann gelernt, dass man sich halt seine Fähigkeit erhebe, auch nach eben auch in eine Gemeinschaft einbringen kann.
Ja, also ich bedanke mich sehr herzlich für Ihren freundlichen Anruf. Und ich glaube, Sie haben das jetzt mit wenigen Sätzen sehr gut auf den Punkt gebracht. Sie haben davon gesprochen, dass die Familie zerlegt wird. Und dem kann ich nur zustimmen, weil man nämlich heute tatsächlich den Eindruck hat, dass der Staat immer mehr nach unseren Kindern greift. Und da müssen wir doch Folgendes sagen, eigentlich steht doch die Familie im Mittelpunkt. Es sind nun einmal die Eltern, die dieses Kind gezeugt haben und es zur Welt gebracht haben. Und deswegen hätten sie natürlicherweise die erste Autorität. Der Staat hätte dann die Aufgabe, subsidiär einzusteigen, in dem Sinn, dass er gewissermaßen nach den Eltern noch gewisse Dienste anbietet, die zur Entfaltung des Kindes und auch des Schülers und des Jugendlichen beitragen. Aber im Mittelpunkt stehen die Eltern, im Mittelpunkt steht die Familie und dann erst kann der Staat seine verschiedenen Dienste anbieten. Der Staat hat also nicht die Berechtigung, die Familie zu bevormunden und die Familie zu verdrängen. Das ist eine ganz wesentliche Forderung, die wir immer wieder stellen müssen, weil wir sonst Angst haben müssen, dass eine versteckte Form des Totalitarismus wieder in Erscheinung tritt, nicht?
Ja, es war einmal so, ne?
Ja, genau.
Ich habe es nicht erlebt, aber aus dem Fernsehen hört man das immer wieder, aber die jungen Eltern, die wissen das nicht. Ne? Die müssten doch viel mehr informiert werden. Was mit ihren Kindern passiert? Was da nachher passiert? Die werden jetzt halt so gelenkt von der Regierung, das ist alles so schön und die können dann arbeiten gehen und sie haben ja im Endeffekt doch nicht mehr, weil sie dann in Steuerklasse 5 kommen. Da müssen sie ja viel mehr Steuer bezahlen, da kriege ich ja gar nicht mehr Geld. Und die Kinder, also ich kann das nicht verstehen.
Also ich könnte da vielleicht noch etwas dazu sagen. Es steht hier interessanterweise wiederum die Arbeit im Mittelpunkt. Also die Frau wird hier primär als arbeitendes Wesen gesehen. Und die ganze Politik läuft darauf hinaus, dass man sagt, es muss der Frau unter allen Umständen ermöglicht werden, zu arbeiten. Und dann schaffen wir Institutionen, dass sie nebenbei auch noch Mutter sein kann. Und da widersprechen sich doch die Grünen, weil auf der einen Seite sagen sie, man dürfe nicht so verrückt arbeiten wie bisher, damit wir Zeit haben für das Menschliche. Aber in ihrer ganzen Politik zeigen sie genau das Gegenteil. Sie stellen die arbeitende Frau in den Mittelpunkt und die Mutter, die das Menschliche abzudecken hätte, kommt dabei zu kurz. Also hier finden wir einen ganz klaren inneren Widerspruch im Bereich der grünen Ideologie.
Müsste man natürlich noch ergänzen, dass das eine weit verbreitete Ansicht in unserer Zeit ist, dass man eben die Arbeit, die ja, das muss man ja Karl Marx zugestehen, also da hat er schon etwas übernommen, dass Arbeit eigentlich ein sehr umfassendes Wort ist, wo wirklich sich sehr viel darin verbirgt, was einfach, wo die menschliche Persönlichkeit sich auch ausdrückt, wo sie sozusagen objektiv wird und dass man das dann immer heutzutage in unserer Zeit eigentlich auf Erwerbsarbeit beschränkt. Dass man sagt, also dafür, wofür man einen Lohn erwirtschaftet in einem Unternehmen oder so, das ist dann Arbeit. Aber dass zum Beispiel eine Mutterschaft oder so etwas eben auch Arbeit ist, in einem ganz umfassenden, positiven Sinn, das wird dann so ein bisschen unter den Teppich gekehrt.
Ja, Sie haben das jetzt wunderbar noch ergänzt und haben das jetzt einmal ganz klar spezifiziert. Sie haben gesprochen von Erwerbsarbeit, aber dass Arbeit noch viel weiter reicht, das stimmt. Also ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie das noch so klar präzisiert haben. Aber wir haben es hier eben ganz konkret damit zu tun, dass hier die Erwerbsarbeit gemeint ist. Mhm. Und da sind wir dann doch wieder beim Homo Faber, bei diesem Mensch, der eben macht. Und machen ist nicht das Gleiche wie arbeiten.
Wir haben eine weitere Anruferin in der Leitung. Sie wartet schon einen Augenblick. Es ist aus Eichstätt, Frau Korn. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich habe folgende Frage. Erstens mal herzlichen Dank. Ich bin sehr, sehr angesprochen von dem, was Sie gesagt haben. Und jetzt habe ich eine Frage bezüglich Gemeinschaft und Kollektivismus im Rahmen der Kirche. Ich habe in letzter Zeit des Öfteren sogar von einem Kardinal gehört, Glauben kann man nicht allein. Natürlich brauchen wir Zeugen, wir brauchen jemanden, dem wir glauben. Aber letztlich glaube doch ich. Früher hieß es auch Credo, ich glaube. Und heute ist das Glaubensbekenntnis, wir glauben. Ja, das wär's.
Ja, also sagen wir mal so. Wir können wirklich davon ausgehen, dass dieses Ich glaube deutlich macht, dass der Glaube eine persönliche Entscheidung ist. Und diese persönliche Entscheidung kann uns niemand abnehmen. Gleichzeitig wird aber auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Mensch zur Verwirklichung seiner selbst immer der Gemeinschaft bedarf. Das gilt im wirtschaftlichen, das gilt im kulturellen Bereich, das gilt in allen Bereichen und eben auch im Bereich des Glaubens. Das heißt, es kommt auch hier wieder zu diesem Zusammenwirken des Einzelnen und der Gemeinschaft. Und das wird hier sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass wir beim Glaubensbekenntnis sagen, ich glaube, und dass wir beim Vater Unser hingegen die Mehrzahl verwenden, wir wenden uns an den Vater. Hier kommen beide Komponenten zum Tragen. Wichtig ist nur das eine, dass das Ich nicht die Gemeinschaft in Frage stellen darf und dass die Gemeinschaft nicht das Ich aufheben darf. Das sind die zwei Extreme. Und die werden ja in der christlichen Philosophie eben doch überwunden, indem man sagt, Der Einzelne, die Person ist eigenständig und gleichzeitig offenständig. Das heißt, die Person steht für sich und ist gleichzeitig offenständig. Sie ist ausgerichtet auf die Gemeinschaft. Und diese zwei Seiten, die müssen im Gleichgewicht sein. Dann kommt es zur Entfaltung des Einzelnen und zum Blühen der Gemeinschaft.
Und wenn wir da ein bisschen die Wege auch der Philosophie verlassen und ein bisschen weitergehen, auch in unseren christlichen Glauben, muss man ja sagen, das zeigt sich ja nun wirklich überdeutlich im katholischen Kirchenverständnis, dass man immer von Gott ganz selbst gemeint ist, voll und ganz persönlich da unter dem Kreuz, wenn man eine Figur rausnimmt, steht und aber gleichzeitig eben mit der ganzen Kirche.
Ja.
In der vollen Gemeinschaft.
Ecclesia heißt ja auch letztlich Gemeinschaft. Und hier wird eben zum Ausdruck gebracht, auch in der Theologie, dass diese Gemeinschaft zu verstehen ist wie ein Körper, der eine Einheit bildet, aber doch gleichzeitig auch aus verschiedenen Gliedern besteht. Und damit können wir sagen, deckt sich das also. Wir sind immer eingegliedert. Wir sind Glieder des einen Leibes und sind verbunden mit Christus. Das ist die Vorstellung, die uns das Evangelium von der Kirche vermittelt.
Danke, Frau Korn, für Ihren Anruf.
Ja, bitteschön.
Alles Gute nach Eichstätt, auf Wiederhören. Dr. Egger, herzlichen Dank für Ihre heutigen interessanten Ausführungen wieder im Grundkurs Philosophie. Wir sehen, das hat wirklich eine ganze Menge mit unserem Leben und mit unserer Zeit zu tun. Philosophie ist nicht Schnee von gestern. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir zum Abschluss dieser Sendung noch ein Gebet sprechen möchten, an Sie noch der Hinweis. Wenn Sie diese Sendung als CD bestellen möchten, dann können Sie das bei unserem CD-Dienst und auch im Podcast- und Download-Angebot auf unserer Homepage, wird das in einigen Tagen dann auch auf der Homepage stehen. Noch einmal herzlichen Dank, Dr. Egger, und wenn wir zum Abschluss dieser Sendung noch miteinander beten könnten.
Das wollen wir gerne tun. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen.
O Gott, wir bitten dich, gib uns immer wieder die Fähigkeit, mit den Werten des Evangeliums die verschiedenen Ideologien zu betrachten und zu beurteilen. Denn auch in der Gesellschaftspolitik bist immer du das erste und das höchste Maß. Gib uns deinen Geist, damit wir das Gute erkennen und das Schlechte auch entsprechend ausschalten können. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Amen.